HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, es ist ja immer etwas Besonderes. Der erste Sonntag im neuen Jahr. Deswegen auch nochmal von mir euch allen ein richtig gutes und pünktlich zum Neustart für dieses hoffnungsvolle und ja auch spannende Jahr 2021 haben wir uns eben auch einen fantastischen, spannenden Gast eingeladen. Mit ihm stelle ich mir die Frage, wer sind wir eigentlich? Was ist unsere Identität? Was macht euch, was macht mich aus? Unsere Leidenschaften? Ist es das Privatleben? Ist es die Liebe? Oder ist es der Beruf? Wer prägt uns und was beeinflusst uns in unserem Leben, damit wir am Ende dann die werden, die wir sind oder die wir vielleicht auch gerne geworden wären? Ich habe mir den Wissenschaftsjournalisten Bas Kars für heute eingeladen. Der hat sich auf die Reise mit all diesen Fragen im Gepäck gemacht und ganz untypisch für ihn, denn er ist ja normalerweise Sachbuchautor, das alles in einen Roman gepackt. Wir reden drüber, Bas Kars und ich. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Zu Hause in Hessen.
Hier ist der erste Sonntagstalk im neuen Jahr. Ich bin Bärbel Schäfer und würde von euch ganz gerne wissen, lest ihr gerne? Haben Bücher vielleicht euer Leben verändert? Dann ist vielleicht mein Gast, den ich für heute eingeladen habe, genau richtig. Bas Kars, den kennt ihr eigentlich aus dem Sachbuchregal mit dem Bestseller Der Ernährungskompass. Aber schon seit längerem hat der Plot für einen Roman in seinem Herzen ganz, ganz tief drin und auch ein bisschen heimlich geschlummert. Und den hat er letztes Jahr endlich aufgeschrieben und rausgelassen. Das Buch heißt Das Buch eines Sommers. Ich freue mich, dass du da bist. Guten Morgen, Bas Kars.
Guten Morgen, Bärbel.
Der Untertitel deines Buches ist ja Werde, der du bist. Wie lässt man sich denn in dieses Abenteuerleben fallen? Was rätst du uns?
Ich meine, ich denke schon, dass ein Roman dazu beitragen kann, aber nicht im Sinne von konkreten Antworten, aber schon von Anregungen in sich zu gehen, um diese Antworten in sich selbst zu finden. Ich denke, das ist vielmehr die Aufgabe und wir leben in einer Zeit, wo es so viel zu tun gibt, wo wir so beschäftigt sind mit äußerlichen Sachen, wo wir so überschwemmt werden mit E-Mails, mit Facebook, mit Instagram, mit Sachen, die uns beschäftigen, die unsere Aufmerksamkeit fordern, dass es oft fehlt, dass man mal Momente hat, wo man innehält, wo die Aufmerksamkeit des Gehirns nicht da draußen ist, um irgendein Problem der Außenwelt zu lösen, um irgendeine E-Mail zu beantworten, sondern wo die Aufmerksamkeit mal nach innen geht, um die innere Stimme, die vielleicht die ganze Zeit ruft, hey, mach doch mal das oder das ist doch eigentlich dein Traum, um diese innere Stimme endlich mal wieder zu hören.
Also ihr Raum zu geben, wenn ich dich richtig verstehe, und ja, sich auf sich zu konzentrieren. Ja. Aber fängt das dann an mit einer Fragestellung, wer bin ich denn eigentlich?
Ja, nein, das ist sicherlich eine der wichtigsten Fragen, die man natürlich stellen kann. Denn erkenne dich selbst, hieß es ja schon in der antiken Philosophie. Denn wenn du das weißt, dann kannst du so eine Vision dafür entwickeln, wo du im Leben hin willst. Und ich denke, wenn du die Chance hast, sozusagen dieses innere Talent, ich denke, viele von uns oder alle haben gewisse verborgene Talente. Und wenn man die entdecken kann und leben kann und entfalten kann, ist das vielleicht kein goldener Weg zum Glück, aber es trägt doch maßgeblich zu Wohlbefinden im Leben bei. Die Beantwortung dieser Frage ist zentral.
Und wie lange musste denn deine innere Stimme anklopfen? Denn immerhin, du hast ja studiert Biologie und Psychologie und hast lange als Wissenschaftsjournalist eben gearbeitet, machst das ja jetzt auch noch, aber die innere Stimme des Bas Kars, die dann so, er ist vielleicht ganz leise, hallo, gesagt hat und hinterher richtig laut an die Autorenzimmertür geklopft hat. Wie lange musste die sich denn bei dir bemerkbar machen? Denn dein erster Roman ist ja erst jetzt erschienen.
Genau, der erste Roman ist jetzt erschienen, aber den ersten habe ich schon geschrieben, als ich 16, 17 war. Der war so schlecht, dass zum Glück nur ich ihn gelesen habe und ein paar Lektoren. Jedenfalls, ich wusste schon in meiner Jugend relativ früh, dass ich schreiben möchte. Und musste halt nur einen Weg finden, davon dann auch leben zu können. Und da das mit dem Roman ist das ziemlich schwierig. Es ist auch einfach handwerklich. Ein Roman schreiben ist einfach verdammt schwer. Und da ist es einfacher, sozusagen Nachrichten zu schreiben wo nicht alles aus dir herauskommen muss, sondern wo du über andere berichten kannst. Und also bin ich dann nach dem Studium schnell zur Zeitung gegangen und habe da mein Handwerk, das Schreiben, gelernt. Aber ich hatte auch lange das Gefühl, erstens nicht nur, dass ich mein Handwerk lernen musste, das Schreiben als solches, aber auch, als ich das mal besser und besser konnte, immer noch dieses Gefühl, ich habe nicht wirklich etwas selber zu sagen. Ich habe nicht genügend gelebt, durchlebt, um sozusagen so eine Welt aus mir selbst herausschöpfen zu können.
Jahrgang 73 bist du. Jetzt genug Lebensringe haben sich angeordnet, Lebenserfahrung und erstaunlicherweise, man mag sich fragen, ob die Roman-Hauptfigur dann doch was mit dem Autor auch zu tun hat, Baskas. In einem Sommer vor langer Zeit hatte eben auch Nikolas einen Traum. Statt einmal die väterliche Firma zu übernehmen, wollte er eigentlich Schriftsteller werden. Das müssen wir gleich klären hier im hr3 Sonntagstalk. Ich freue mich, dass du mein Gast bist, lieber Baskas. Unser Gast an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk ist der Autor Baskas und wir fragen uns heute, wer sind wir? Wer bist du oder du oder du, der uns gerade zuhörst? Wie kommt man an in seinem Leben? Bist du angekommen in deinem Leben, Bas?
Ja, ich denke schon. Ich denke, ich bin auch schon dadurch, dass ich in mir selber erkannt habe, dass das Schreiben für mich so wichtig war, war ich auch nie sozusagen völlig auf der schiefen Bahn. Was ich schon hatte, ich hatte diesen Traum mit 16, 17 einen Roman zu schreiben und dann bin ich in den Journalismus gegangen, weil es praktischer war, weil ich damit mein Geld verdienen konnte und habe dann diesen Traum ein bisschen begraben. Ich habe mich dann langsam wieder so ein bisschen rangearbeitet, ne? Ich bin dann vom Journalismus in die Sachbücher gegangen, aber das war immer noch nicht diese pure Fantasiearbeit, die auch ein bisschen lebensphilosophischer ist. Sachbuch ist ja oft, dass du eben auch über die Arbeiten anderer berichtest, die Sachen zusammenstellst, also zum Beispiel der Ernährungskompass. Das hatte zwar viel mit meinem eigenen Körper zu tun und die Urmotivation war, weil ich selber mich mehr oder weniger krank gefuttert hatte, aber dann ist es eine Zusammenfassung von Studien, die andere Ernährungsforscher gemacht haben. Und es ist also, einerseits ist es was Eigenes, weil die Motivation sehr persönlich und eigen ist, aber die Studien als solche sind nichts Eigenes. Mhm. Und das ist beim Roman natürlich ganz anders.
Dann schöpfst du aus dir, aus deinen Empfindungen, aus deinen Lebenswunden und aus deinen Lebensspuren. Aber wenn ich dich jetzt frage, bist du angekommen in deinem Leben, ist ja auch die Antwort deiner Hauptfigur, Niklas, im Das Buch eines Sommers eben die des Beruflichen. Ist das für dieses Ankommen wichtig, unsere berufliche Identität?
Ja, aber Freud sagte ja, es gibt für Lebensglück im Grunde zwei wesentliche Sachen und das ist Arbeit und Liebe. Und dem würde ich zustimmen. Ja, ich denke, die beiden Sachen sind für unser persönliches Glück und Wohlbefinden ganz zentral.
Was passiert denn mit denen, die dann doch am falschen Ort beruflich sind?
Also ich denke, ein typisches Kennzeichen, wenn du einen Beruf gefunden hast, irgendwie arbeitest in einem Bereich, das deinen Talenten und Neigungen entspricht, dann setzt du dich morgens hin und fängst an zu arbeiten. Also in meinem Fall würde ich anfangen, wenn alles gut geht, natürlich, das kann ich natürlich nicht jeden Tag, zu schreiben. Mhm. Und du schreibst ein paar Stunden und natürlich frisst diese Arbeit Energie, ganz buchstäblich, verbraucht das Energie. Aber wenn du fertig bist, fühlst du dich nicht nur ausgelaugt und gestresst und du brauchst jetzt unbedingt einen Drink oder du musst eine Stunde Fernsehen.
Ja, so stelle ich mir dein Leben als Autor vor, 4 Stunden schreiben und dann den ersten Drink. Nein, aber das heißt, es ist keine Einbahnstraße. Du bekommst, wenn ich dich richtig verstehe, auch etwas zurück.
Du bekommst paradoxerweise sogar Energie zurück. Es belebt dich. Und das heißt, wenn du jetzt so einen Beruf hast, der nicht so ganz zu dich passt, dann musst du die ganze Zeit Energie darauf verwenden, dich zu überwinden. Und das kostet Energie und das laucht aus und das macht dich irgendwann über die Jahre fertig. Und dann stehst du halt irgendwann vorm Burnout. Mhm. Und dann ist es oft so dieser Moment des Burnouts, wenn es sehr spät ist, dass du denkst, ja, jetzt muss ich mein Leben ändern.
So geht es ja im Grunde auch dem Niklas. Der soll ein bisschen, oder er macht es auch, das Leben seines Vaters fortsetzen bei Weinbach Pharmaceuticals und hat Meetings, hat Treffen, muss Pläne machen, es geht um neue Produkte. Und eigentlich ist diese Unbeschwertheit, die er ja auch mal in sich trug, die ist eigentlich weg.
Genau. Die Hauptfigur in meinem Roman, eben dieser Nikolaus, der lebt vollständig an seinen eigenen Neigungen und Talenten vorbei, hat die Firma seines Vaters geerbt, er fühlt sich auch verpflichtet dem Vater gegenüber, der gestorben ist, das war das große Baby seines Vaters, der hat diese Firma gegründet. Das heißt, er fühlt eine innere Verpflichtung und Verantwortung, aber es liegt ihm halt überhaupt nicht und er arbeitet und arbeitet, aber diese Arbeit ist für ihn nicht sinnvoll. Also ist er gestresst und darunter leidet jetzt nicht nur er, sondern auch seine Familie, also seine Frau und sein Kind.
Es gibt eigentlich, wenn ich mir das so anhöre, dann ja schon Signale, dass irgendwie sich das doch nach außen dringt, dass man nicht am richtigen Ort ist und dann nicht angekommen ist in seinem Leben. Oder wie dein Untertitel deines Buches, das Buch eines Sommers eben heißt, Werde, der du bist. Gleich mehr mit dir, lieber Barscast. Heute am Sonntag im HR3 Sonntagstalk. Was ist deine Vision für dein Leben? Wer willst du sein in deinem Leben? Und bist du an dem Ort, an dem du dich immer geträumt hast? Hier ist der HR3 Sonntagstalk und mein heutiger Gast, Barscast, hält es mit dem Analytiker Sigmund Freud. Der sagt nämlich, es gibt zwei wichtige Säulen in einem erfüllten Leben, nämlich die Arbeit und die Liebe. Bas, wir haben eben schon über die Arbeit gesprochen. Sag nochmal, woran merke ich denn eigentlich, dass ich eben irgendwie dann doch an der falschen Stelle bin?
Also eins habe ich ja eben schon beschrieben, wenn du merkst, dass es ständige Anstrengungen erfordert und die Arbeit oder die Tätigkeit, die du machst, einfach nur Energie frisst und dir keine Energie zurückgibt. Das ist ein klares Zeichen. Das zweite ist, denke ich, dass man sich dessen bewusst werden muss, dass vieles von dem, was wir wollen, im Unbewussten liegt. Also Freud verglich ja die Psyche mit einem Eisberg und der größte Teil des Eisbergs ist unter Wasser, den sieht man gar nicht und nur die Spitze ragt hervor. Die Spitze ist das Bewusstsein und die Ratio und das Unbewusste ist dieser ganze große Teil, der unter Wasser liegt. So, und was viele nicht realisieren, ist, dass dieses Unbewusste nicht reden kann, also zumindest kein Deutsch. Das heißt, wenn du also
spricht
mich fragst,
bestimmt Niederländisch.
Genau, spricht auch kein Niederländisch, aber es spricht schon. Es spricht in Gefühlen, es spricht in spontanem Verhalten, es spricht manchmal in Träumen etc.
Wie hat es bei dir denn gesprochen? Weil du warst ja ein Journalist, du bist ein Bestseller-Autor von Sachbüchern. Wie merken wir das?
Naja, in Tagträumen, dass man von etwas tagträumt, aber auch nachts. Deshalb spielt zum Beispiel der Traum in meinem Roman auch so eine wichtige Rolle. Mhm. Über den Traum lernt im Grunde Nikolas wieder sein eigentliches Ich wiederzufinden, nämlich dieses Schriftsteller-Ich wiederzufinden. Und es ist oft so, dass wir sozusagen Sachen am Tag verdrängen. Man sieht das sogar in Experimenten. Man kann Leute dazu auffordern, Sachen zu verdrängen. Und man kann dann wirklich im Experiment sehen, indem man dann am nächsten Morgen die Testpersonen fragt, wovon habt ihr geträumt, dann sind es oft die Dinge, kommen wiederholt oder wiederkehrend zurück, wo sie aufgefordert wurden, diese zu verdrängen. Und der Traum sagte uns dann, pass mal auf, schau mal, es ist anders, als du denkst. Pass mal auf, das hier hast du aus dem Blick verloren.
Was ist mit unseren Träumen? Sind die einmal implantiert, wie bei dir, dieser große Wunsch, einmal einen Roman zu schreiben? Und bleiben die dann auch? Ist dieser Traum implantiert?
Na gut, es gibt natürlich Träume, die sind relativ stabil über das Leben, so Richtungen, in die man gehen will. Nur dann gibt es natürlich auch Wandlungen. Also natürlich ist jemand in der Jugend vielleicht anders als Erwachsener und plötzlich wirst du Vater und die Prioritäten oder Mutter und die Prioritäten wandeln sich. Mhm. Also das ist natürlich ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Lebensphasen. Das kann sich auch wandeln. Bei mir war es relativ stabil.
Nun kann ja ein Buch vielleicht ein Leben verändern. Der Ernährungskompass hat auf viele Menschen Einfluss gehabt. Der war ja auch 100 Millionen, 1000 Wochen, glaube ich, in der Bestsellerliste. Aber die Frage ist eben, kann ein Buch, kann ein Roman einen eben auch so zum Nachdenken anregen, in diesem Fall mal wieder auf die innere Stimme dann tatsächlich zu hören? Gibt es ein Buch, was dein Leben verändert hat, was dich so inspiriert hat, Fragen zu stellen, die dich dann dich auch besser kennenlernen lassen?
Das darf man eigentlich gar nicht sagen, weil viele Leute ihn für einen Esoteriker oder manche zumindest ihn für einen Esoteriker und Spinner halten. Aber ich bin in letzter Zeit sehr begeistert von Eckhart Tolle und seine Fähigkeit, so diese Krankheit der modernen Zeit zu beschreiben, unter dem viele von uns leiden und ich ganz sicherlich und auch die Hauptfigur in meinem Buch, nämlich diese Unfähigkeit, den Moment selber, den Augenblick selber zu genießen. Also wir haben immer das Verlangen nach Zukunft, wir haben immer das Verlangen nach dem nächsten Moment in der Hoffnung oder in dem irrigen Glauben, dass der nächste Moment oder zumindest die ferne Zukunft das große Glück für uns bereithalten will. Mhm. Und damit verpassen wir das jetzt. Und wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann habe ich eigentlich, das ist fast erschreckend, das festzustellen, fast konstant, durchgehend in so einem Zustand gelebt, wo ich mich ja fast eher so unbewusst, intuitiv immer nach dem nächsten Moment gesehnt habe. Der jetzige Moment, das Jetzt selber, war nie genug. Und natürlich ist es eine Illusion, weil dann kommt dieser nächste Moment, dieser zukünftige Moment. Und was tust du dann? Nun, du sehnst dich wieder nach dem
Und der musste wahrscheinlich noch ein neues Level dann tatsächlich erreichen. Das finde ich sehr spannend. Wollen wir da gleich weitermachen? Ich spiele einen Song und dann sind wir gleich wieder im Gespräch. Barscast heute, behalte den Gedanken.
Ja.
Aha, sagen jetzt vielleicht auch viele von euch, wenn sie meinen Gast hier hören im hr3 Sonntagstalk, Barscast, dann denkt ihr vielleicht, das ist doch der Autor und diesmal auf ganz ungewohntem Terrain, den kenne ich doch aus dem Sachbuchregal, Autor des Bestsellers Der Ernährungskompass. Der hat jetzt einen Roman geschrieben, das Buch eines Sommers, richtig, mit eurem Aha-Effekt. Und in der Geschichte, in der es um seine Hauptfigur Nikolas geht, da vermittelt er uns nämlich eine Lebensweisheit, die, glaube ich, uns allen helfen kann, den Augenblick tatsächlich zu genießen. Denn wir denken ja oft, ach Mensch, komm, mit dem neuen Job, mit dem nächsten Partner, mit ein paar Kilos weniger, dann ist mein Leben schöner oder besser. Und schwupps ist das Leben rum und man hat alles verpasst und war niemals im Hier und Jetzt. Bas, deine Hauptfigur Niklas, der hat ja zum Glück jemanden, der ihm bewusst macht, was wirklich wichtig ist im Leben, worauf es tatsächlich ankommt. Wer ist denn das eigentlich ganz genau?
Das ist sein Onkel. Und gleich auf den ersten Seiten spricht dieser Onkel das Problem an. Also er spricht von sich selber, er korrigiert andere nicht so gerne. Er spricht von seiner eigenen Verfehlung, dass er sagt, dass er früher immer den Augenblick sich selber weggewünscht hätte. Also der Onkel ist Schriftsteller. Ne? Meine Hauptfigur Nikolas will ja auch gerne Schriftsteller werden. Und das Buch fängt ihn damit an, dass meine Hauptfigur ein Jugendlicher ist und unglücklich verliebt ist. Und sein Onkel, die eigentliche Vaterfigur, Vorbildfigur, der entkuriert ihn, wenn man so will, in ein paar Wochen im Sommer, kuriert ihn von seinem Liebeskummer.
Und einen Onkel hätten wir alle gebraucht.
Ja. Nein, das ist natürlich so ein Onkel, hätte ich natürlich selber auch gerne gehabt. Ja. Das ist dieser Onkel ist auch natürlich so eine Figur, wo ich sage, ja, so wäre ich gerne. Bas, so solltest
als
du ein bisschen
Vater
mehr sein.
Als Vater für deine drei Kinder, ja. Und der Onkel sieht ihn. Das wollen wir doch auch alle, Bas. Ja. Wir wollen doch gesehen werden. Auch natürlich. Mit unseren Problemen.
Wir wollen gesehen werden und das sieht man ja an dieser ganzen Instagram-Generation und Facebook-Generation, wie sehr wir uns darstellen, wie sehr wir nach Klicks und Likes gieren und einfach nur gesehen werden wollen. Und ich denke, dass das ein natürliches Bedürfnis auch ist in einer zunehmend anonymen Massengesellschaft. Also stell dir mal vor, früher so eine Jäger-Sammler-Gruppe von 150 Leuten. Da, wo das Gehirn sich entwickelt hat in der afrikanischen Savanne oder auch früher in einem Dorf, in einem dörflichen Leben, da kannte jeder jeden. Man wurde gesehen. Heute in so einer anonymen Massengesellschaft wirst du nicht mehr gesehen. Du kennst die Leute nicht mehr auf der Straße. Und es ist also einerseits wirklich ein natürliches Bedürfnis, dann in diesem Fall auch über digitale Mittel, endlich mal gesehen zu werden. So, und in der Tat, also der Onkel sieht ihn, aber der Onkel sagt auch, früher, weißt du was, da dachte ich immer, das Leben fängt in der Zukunft an, sagt er irgendwann. Das Leben fängt an, wenn ich mein erstes Buch geschrieben habe. Wenn dies passiert ist, dann fange ich an zu leben. Und habe nicht gemerkt, dass das Leben jetzt, immer nur jetzt stattfindet. Es gibt keine Zukunft. Die Zukunft ist ein Gedanke. Das Leben findet immer jetzt statt.
Das klingt fast so, als wenn man sich einen ganz großen Schubs geben muss, um das anzuerkennen.
Ja, man muss sozusagen sich von erstens mal von der Illusion befreien, denke ich, dass tatsächlich die Zukunft das große Glück bereitet und sehen, was diese Illusion mit einem tut. Mhm. Nämlich, dass man das Jetzt, das, was es immer nur gibt, das Jetzt, dass man daran vorbeilebt, dass man sich das wegwünscht. Und wenn man das ein Leben lang tut, hat man natürlich irgendwann sich das gesamte Leben weggewünscht.
Es kann ja auch sein, dass uns jetzt viele zuhören und den Kopf schütteln und sagen, ja, Bas und Bärbel erzählen uns jetzt hier, komm, seid die großen Glückssucher für euer persönliches Glück. Ich muss aber meine Miete zahlen. Ich habe Scheidungskosten, die ich abbezahlen muss. Ich habe überhaupt gar keine Zeit für das Glück. Was antworten wir denn denen?
Naja gut, ich denke, die Zeitnot ist in der Tat ein großes Problem, dass wir sozusagen ständig das Gefühl haben, es gibt zu viel zu tun. Es gibt zu viel Informationen, es gibt zu viele Fernsehkanäle, es gibt zu viel Facebook, Instagram, zu viele E-Mails, zu viele Nachrichten, die zu beachten sind. Und ich denke, was hier helfen kann natürlich ist, wenn du für dich selbst, für dein Leben ganz klare, starke Prioritäten findest.
Auf jeden Fall, Bascast, hast du debütiert im Jahr 2020 mit dem Roman Das Buch eines Sommers und nicht wie im Ernährungskompass geht es nicht um Ernährung, Öle und Fette, sondern um einen märchenhaften Helden und dessen Fähigkeit, Träume, seine eigenen Träume wahr werden zu lassen. Und es war natürlich schon immer mein Traum, dass du mein Gast bist im HR3-Sonntagstalk. Und bäm, der ist wahr geworden. Gleich mehr mit uns. Bascast hat Biologie und Psychologie studiert in Konstanz, Bochum und am MIT. Er hat oft versucht, in seinen Büchern Themen wie Liebe oder Intuition, Kreativität mithilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse neu zu beleuchten. Heute geht es um das Glück, um die individuelle Suche nach dem eigenen Glück, dem Ort, an dem man sich entfalten kann mit all seinen Talenten. Das Glück in uns, damit du werden kannst, der du bist. Gibt es eigentlich, du hast es gerade noch mal angesprochen, Visionen, klare Prioritäten, die man sich selbst setzen soll, um dem näher zu kommen?
Ja, das hilft natürlich in dieser Welt des zu viel, auch dann einfach Nein zu sagen, was uns ja schwerfällt, wenn wir diese Vision nicht haben. Also jetzt nur mal ganz konkret das Beispiel. Wenn für mich das Allerwichtigste ist, im nächsten Jahr diesen Roman fertig zu schreiben, ja, jetzt ist er zum Glück schon fertig, oder ich weiß nicht, ob das ein Glück ist, weil das, die Arbeit selber macht ja auch wirklich Spaß. Aber wenn das meine ganz klare Priorität ist, dann fällt es mir natürlich viel leichter, die 50 E-Mails, die bei mir reinkommen, erstmal nicht zu beantworten. Dann fällt es mir leichter, wenn mich jemand fragt, was kannst du zu der und der Konferenz kommen und da einen Vortrag geben, einfach Nein zu sagen, weil die Priorität für mich so klar ist. Wenn mir das nicht klar ist, wenn ich nicht so ganz genau weiß, wohin ich will und was ich will, was ich im nächsten Jahr mit meinem Leben tun will, dann bin ich natürlich die ganze Zeit versucht, diese Verlockung, wenn jemand fragt, kommst du zur Konferenz und gibst einen Vortrag, dann denke ich, ja, vielleicht sollte ich das machen.
Aber während du es machst, bist du dann da und vielleicht unglücklich. Und dann kommt eben die schlechte Laune hoch und die Aggression, wie sie auch dein Romanheld ja hat. Das kennen wir doch alle. Dann bist du an einem Ort, sitzt im Zug und denkst, was mache ich hier eigentlich? Ich will doch schreiben.
Ja, absolut. Ja. Ja, man verzettelt sich dann. Und das ist, denke ich, so eine Gefahr auch in der heutigen Zeit, dass die Aufmerksamkeit extrem verzettelt wird durch die vielen Sachen, die auf uns einströmen. Und das bewirkt eine konstante innere Unruhe. Und du kannst dich dem natürlich entziehen, aber dann hast du die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, ah, dies wird mir angeboten oder hier verpasse ich was. Aber das hast du eben nicht, wenn du eine Vision hast, wenn du eine starke Priorität hast, irgendein Ziel im Leben, wo du darauf hinarbeitest.
Und du gewinnst,
wo du das
ja
Gefühl
auch
hast, das ist sinnvoll, dies ist sinnvoll und ich verpasse also nichts oder sehr wenig da draußen, weil dieses Ziel für mich so sinnvoll ist und ich an der Verwirklichung dieses Ziels, also in meinem Fall an der Verwirklichung des Romans, arbeite. Und das ist sinnvoll.
Und am Ende verpasst du eben nicht dich selbst und du kommst dir ja selber nah. Nun hattest du so lange diesen Traum, das muss ich nochmal fragen, jetzt ist dieser Traum ja veröffentlicht, man kann es lesen und in der Hand halten und sich bestellen, das Buch eines Sommers. Wie ist es denn, wenn der Traum dann Realität wird? Wie fühlt sich das an für dich?
Ja, komisch eigentlich. Also das Schönste, ich
was heißt das komisch? Beschreib mal.
Ja, weil auch da wieder dieses Thema sozusagen, du denkst, wenn ich mal den Roman geschrieben habe, ne, dann bin ich glücklich, dann bin ich ruhig, dann stellt sich innerer Frieden ein und so weiter.
Oh nein, sag aber, nicht, es ist nicht so.
Nein, so schlimm, ich will mich auch gar nicht beklagen, aber ich merke, dass sozusagen das Hinarbeiten auf ein Ziel, dieses Verwirklichen eines Traums, dass man merkt, man macht Fortschritte in Richtung des Ziels, das man als sinnvoll empfindet und das man sich gesetzt hat, dass das das eigentliche Glück ist. Und ich finde, es ist gar nicht schlimm, eigentlich das festzustellen. Es ist einfach wichtig zu wissen. Ich finde, es ist geradezu heilsam, dass du weißt, es gibt nicht diesen Punkt in der Zukunft, der das absolute Glück für dich bereithält, sondern wir sind wieder zurück bei dem, genieße den Moment, genieße diese Tätigkeit, während du Fortschritte hin zu diesem Ziel machst, denn dieses große Glück, das du am Ende des Ziels erwartest, ist eine Illusion. Natürlich ist das auch befriedigend für einen Moment, aber es ist ein weiterer befriedigender Moment. Es ist nicht wie so ein Goldschatz am Ende des Horizonts.
Und es war ja auch ein schwieriges Jahr, muss man sagen, sonst hättest du Lesereisen gehabt und so weiter, Veranstaltungen, Buchmesse, das wissen wir alle, das war alles im Oktober unter ganz, ganz besonderen Bedingungen. Davon musste man sich ja auch verabschieden. Vielleicht können wir gleich nochmal darüber reden. Gibt es Ausreden, im falschen Leben gefangen zu sein? Oder gibt es eben auch Erwartungen von Eltern, eben Familienbetrieb, so wie Niklas in Das Buch eines Sommers den übernehmen muss, die man vielleicht erfüllen muss oder denkt, man muss sie erfüllen und deswegen kommt man nicht an? Barscast ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Auf zwei Säulen steht unser Lebensglück. Ich verrate euch auch, auf welchen. Auf dem Beruf und der zweiten Säule der Liebe. Das hat zumindest der Analytiker Sigmund Freud gesagt. Und wenn es da auf beiden Feldern bei uns rund läuft, dann empfinden wir Glück, dann empfinden wir so eine tiefe Zufriedenheit. Der eigenen Vision oder den eigenen Talenten zu folgen, das hilft auch, sagt der Autor und unser HR3 Sonntagsgast Bas Karst. Was aber, Bas, wenn wir nicht so können, wie wir wollen? Tolle Vision zu folgen ist ja vielleicht nicht so easy, wenn man Verpflichtungen hat im Leben, wenn man gerade in Kurzarbeit ist, wenn man Kinder hat mit ganz besonderen Herausforderungen, eine Scheidung gerade durchboxt mit all den Problemen und Kosten, wenn man vielleicht sogar arbeitslos ist. Wie gehen wir denn mit diesen Zwängen um?
Ja, es gibt natürlich echte Zwänge auch. Also wir müssen alle unser Geld verdienen und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch Ideale, also die teilweise von der Gesellschaft kommen oder auch von den Eltern kommen. Also ich kann natürlich aus einem Haushalt kommen, zum Beispiel, wo meine Eltern es unheimlich wichtig finden, irgendwie einen akademischen Grad zu holen, während ich zum Beispiel eher handwerklich geschickt und auch ein großes handwerkliches Interesse habe. Und dann kann es natürlich sein, wenn du in den Fängen deiner elterlichen oder auch gesellschaftlichen Ideale bist, dass du sozusagen, du verfolgst ein Anwaltsstudium, weil deine Eltern oder die Gesellschaft das für einen angesehenen Beruf hält und du spürst mit deinem Körper, dass dich das gar nicht befriedigt, dass es eine ganz andere Neigung gibt.
Wir zusammen sind Eltern von 5 Kindern, also nicht wir zusammen, du hast 3 und ich habe 2, wir können doch auch heute nicht nur unsere Eltern, unsere Großeltern, auch wir können doch da unglaublich viel falsch machen.
In unserer Gesellschaft gibt es ja auch wirklich einen Druck und einen Zwang mitzuhalten. Wir stehen unter dem Druck, irgendeinen Status sich zu erarbeiten. Wir wollen Ansehen, wir wollen gesehen werden, wir wollen Anerkennung und all diese Dinge. Und das kann uns korrumpieren auf dem Weg zu uns selbst. Das scheint mir völlig klar zu sein. Und dann kann es sein, dass du also einen Weg verfolgst, der zwar gesellschaftlich angesehen ist und der dir vielleicht auch ein bisschen Geld gibt oder finanzielle Sicherheit und wo du trotzdem nach Jahren des Arbeiten das Gefühl hast, das war nicht sinnvoll, das hat mich nicht glücklich gemacht.
Das ist aber eine schmerzhafte Bilanz. Schmerzhaft auf das eigene Scheitern, den falsch eingeschlagenen Weg oder den vermeintlich richtigen Weg, die Eltern meinten es ja vielleicht auch nicht schlecht, auf dieses sich selbst blenden zu schauen, wenn man sich dann so klar beleuchtet. Und vielleicht hat man dann auch nicht mehr die Zeit, das muss man ja sagen. Wenn du dann 30 bist, ist es nochmal was anderes, als wenn du darauf schaust mit 60 vielleicht oder 65. Was macht das denn dann mit einem im Rückblick auf das Leben?
Nee, das ist natürlich dann auch wirklich Bitterkeit. Ne? Das ist dann auch wirklich, was Menschen am Ende ihres Lebens dann feststellen. Gibt ja auch so ein Buch einer berühmten Krankenschwester, die im Palliativ gearbeitet hat mit vielen Menschen, die also todkrank waren, diese begleitet hat in den letzten Wochen und Tagen ihres Lebens und dann ein Buch darüber geschrieben hat, das heißt die 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und eine Sache ist dann eben, dass sie die Prioritäten falsch gesetzt haben, dass sie die Freunde aus den Augen verloren haben zum Beispiel, dass sie zu viel gearbeitet haben in einem Beruf, der vielleicht nicht genau der ihrige war, etc. Also auch als Jugendliche stehen wir ja schon unter dem Druck, wenn wir, sagen wir mal, wir kommen vom Abitur und müssen jetzt zum Beispiel ein Studium ergreifen oder wollen das und spüren jetzt schon so diesen Zeitdruck, weil unser Kumpel oder die anderen in der Klasse wissen sofort, was sie studieren wollen und haben da eine klare Vision, dass das und das, ich will jetzt Anwalt werden und ich will BWL studieren.
Fühlt, ist das ja ein tolles Geschenk, wenn man das genau, weiß, aber es macht genau. Den anderen natürlich Druck, das stimmt.
Genau, es macht den anderen Druck und sozusagen hier eine Auszeit zu nehmen und 6 Monate oder ein Jahr sich Zeit zu nehmen, um zu gucken, was liegt mir denn wirklich? Da hat jeder das Gefühl, er würde jetzt sein Leben wegwerfen und Zeit verschwenden.
Oder selbst das Sabbatical oder die Auslandsreise ist dann auch so genormt. Ich meine, Studiengänge haben sich ja verändert, da gibt es ganz klare Vorgaben, es ist sehr viel verschulter. Das war ja ehrlich gesagt bei mir noch anders, da konntest du ja noch zig Semester studieren und noch deinen Taxischein machen.
Genau. Es gibt ja unheimlich viele Sachen, die im Schulischen, in Fächern wie Deutsch, Sport oder Mathematik eben gar nicht abgedeckt werden. Das heißt, woher soll ein junger Mensch die alle kennen? Ne? Und da kommt wieder dieses Unbewusste ins Spiel, das gar nicht sprechen kann. Das Unbewusste fängt erst an zu sprechen, wenn es in der Situation selber ist. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel, du gehst ins Ausland und du bist jetzt 6 Monate Surflehrer in Australien und plötzlich merkst du, wie du aufblühst. Und dann spricht das Unbewusste eben nicht in Sprache. Es kann nicht sagen, geh nach Australien und verbringe dort mal 6 Monate.
Let's go, Bas!
Ja, gut, das ist jetzt so ein bisschen ein exotisches Beispiel, ne? Weil es ist immer, das Unbewusste fängt an zu reden, wenn es in der Situation selber ist und redet dann mit in einem Gefühl von Begeisterung.
Und dieses Gefühl und diese Stimme und diese Zeichen, die uns ja eben oft unterbewusst, die uns der Körper auch sendet, das können ja eben auch Krankheiten sein oder eben Glücksgefühle. Darüber reden wir gleich nochmal, weil du hast auch nochmal dieses Todsein zu Lebzeiten angesprochen. Also man lebt, aber eigentlich spürt man die Energie des Lebens gar nicht richtig. Gleich mehr mit Barscast. Hier ist der HR3 Sonntagstalk und ich habe 2 Männer mitgebracht. Der eine ist Bestsellerautor, der andere heißt Nikolas und ist der aktuelle Romanheld im Buch des Bestsellerautors Bas Karst. Nikolas arbeitet in einer Firma, der ist gehetzt, gestresst und sieht eigentlich seine Familie kaum. Er trägt Verantwortung, ja, er ist finanziell auch abgesichert, aber Bas, das ist das Thema heute, er ist nicht glücklich. Wir haben gerade darüber gesprochen, über dieses Todsein zu Lebzeiten. Das hast du beschrieben in deinem Roman. Was heißt das und was können wir als Eltern von Jugendlichen, von Kleinkindern, Kindern eben auch machen, damit das mit den Kindern nicht passiert? Auf welche Signale müssen wir da achten?
Ja, nein, das Todsein zu Lebzeiten ist gut, weil das natürlich wieder eine sehr große Frage ist, aber du hast recht, ich spreche es in meinem Roman an. Ja, das Todsein zu Lebzeiten bezieht sich direkt auf die Hauptfigur, die also diesen nervtötenden, stressigen Job hat, Tag ein, Tag aus etwas tut, was nicht seinen Neigungen, nicht seinen Träumen entspricht. Und diesen verborgenen Trauma, den er nicht lebt, lebt nicht sein eigentliches Leben und ist damit, wenn man so will, irgendwie lebt ja auch abgestumpft. Er nimmt ja auch seine eigene Ehefrau nicht mehr wahr, er nimmt sein eigenes Kind nicht mehr wahr. Und das ist dieses Todsein, das ist ein bisschen drastisch ausgedrückt, zu Lebzeiten.
Können Eltern Fehler machen im Zugang zu ihren Kindern?
Na gut, ich beschreibe natürlich schon ein paar Sachen auch in dem Roman auch. Ich beschreibe ganz konkret eine Situation, wo ein kleiner Junge oder ein kleines Kind fällt hin und schürft sich, was weiß ich, den Knie auf und schreit, also wirklich in Schmerzen. Und der Vater sagte, ach, ist doch nichts passiert. Nach dem Motto,
auf,
Indianer
genau.
kennt keinen Schmerz. Mhm. So, das ist ja eine typische Reaktion, die man immer noch von Eltern sieht, dass wir, das Kind schreit oder hat Schmerzen und wir sagen, wir trösten es, meinen es ja auch gut, meinen es gut zu trösten, indem wir sagen, ist doch nichts passiert. Nur, das heißt ja nur, dass das Kind spürt also im Innersten Schmerzen. Und dieser allwissende Riese, der Papa oder die Mama, dieser Gott, sagt ihnen, das, was du da spürst, das ist nichts. Das ist nichts passiert. Es ist aber jede Menge passiert im Innern des Kindes. Und es lernt also, wenn du das natürlich wiederholt machst, wenn du immer wieder sagst, ja, ist doch nichts passiert und so weiter, es ist zwar gut gemeint, aber irgendwann denkt es, das, was ich in meinem Innersten spüre, ist nicht wirklich, das passiert nicht wirklich, das sollte ich nicht so ernst nehmen, das sollte ich irgendwie ignorieren oder wegstecken. Und dann irgendwann, wenn das natürlich dieses Wegdrücken und Wegstecken sozusagen, wenn das zu einer üblichen Verhaltensmethode wird, dann verlierst du natürlich mehr und mehr den Zugang zu deinen Gefühlen.
Und am Ende hockst du nur noch vor Netflix oder anderen Streamingportalen, du strampelst dich panisch beim Shoppen tot.
Ja, ja, und willst dich selbst wieder spüren.
Es gibt ja viele in unserem Land eben auch, die unzufrieden sind, die dauernd nörgeln, die Hass versprühen, die andere diffamieren. Mhm. Meinst du, das kommt auch aus so einer eigenen Unzufriedenheit?
Ja, absolut, absolut. Also ich meine, Bärbel, wirklich, wenn die Leute etwas Glück, ich meine, du kennst es von dir selber, wenn du verliebt bist, dann tust du keinem anderen irgendwie was, willst keinem anderen was Böses auch nur. Wenn du verliebt bist, dann kannst du die ganze Welt umarmen, du bist fröhlich, du könntest jeden küssen. Wenn du selber glücklich bist, wenn du mit dir im Einklang bist, dann spürst du weniger Neid auf andere, du bist nicht so schnell sauer, du bist nicht frustriert. Ich denke, viel Hass in dieser Welt und viel von dem ganzen Schmerz, den wir auf dieser Welt sehen, kommt aus eigenem Schmerz der Menschen.
Und wir sind ja nun beide nicht die Gründer von Parship, aber es geht ja eigentlich darum, erstmal dich auch selbst zu lieben. Dann würde man ja auch schon mehr Liebe versprühen. Jetzt nicht nur darauf zu hoffen, dass man sich verliebt, sondern erstmal anfangen, sich selbst zu mögen und sich selbst dann auch zu erkennen.
Genau, ich meinte das mit dem Verliebtsein nicht sozusagen als dass man unbedingt verliebt sein muss, nur es ist halt ein typischer Zustand, wo du total glücklich bist und das zeigt, was für ein gutes Gemüt du dann auch hast. Das strahlst dir auch auf andere dann ab. Und insofern denke ich schon, wenn manche mir sagen, ist das nicht ein total egoistisches Projekt, was dieses Werde, der du bist und Selbstverwirklichung, was für ein Egoismus. Ja, aber ich meine, einerseits ja, aber auf der anderen Seite ist es so ein bisschen so wie im Flugzeug bei einer Notsituation, leg dir erstmal selbst die Sauerstoffmaske an, dann kannst du anderen helfen.
Und wir haben alle nur dieses eine Leben, das muss man ja auch mal sagen.
Ja.
Bas, wir sind mittendrin im HR3 Sonntagstalk, ich muss unbedingt noch dein Wissen als Vater von drei Kindern anzapfen mit der Frage, was ist gute Erziehung für dich? Gleich mehr mit dir, okay? Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Das wisst ihr natürlich, weil ihr immer reinhört, wahrscheinlich von 10 bis 12. Heute mit dem Bestseller-Autor Bas Karst, der eigentlich mal Hirnforscher werden wollte, dann aber mit dem Schreiben anfing. Und das ist ja bekanntlich auch Hirnarbeit. Sein jüngstes Produkt, ein Roman, der sich mit der Suche nach dem Glück beschäftigt. Bas, du bist Vater von drei Söhnen und wollen wir uns mal der Frage widmen, wie erzieht man eigentlich seine Kinder zu glücklichen Menschen? Menschen, die im besten Fall ihr Talent leben können. Ich zapfe jetzt mal an dein Erziehungspraxiswissen hoch 3.
Ja, hier könnte man so zwei Extreme schildern. Auf der einen Seite gibt es ja dieses Extrem, das verkörpert wird von Amy Chua, der chinesischen Tiger-Mama schlechthin, die also auch ein Buch darüber geschrieben hat und die ihre beiden Töchter in Klaviervirtuosinnen erzogen hatte, also regelrecht, die also vorher für ihre Kinder einen Plan hatte, was aus ihnen wird.
Aber es ist doch der Plan der Mom und nicht der Plan der Kinder.
Exakt, genau. Und das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, sozusagen, auch wenn das ein Kontinuum ist, würde sagen, nein, also gucke, was für ein Wesen ist in deinem Kind angelegt und deine Rolle als Vater oder Mutter besteht dann darin, dieses Wesen zu fördern, dass also dein Kind das werden kann, was es vom Kern seines Wesens her ist, nicht was es in deiner Vorstellung zu sein hat.
Triffst du dich denn in einem deiner drei Kinder wieder oder denkst du, mein Gott, was ist das für ein Wesen, was da mit mir in den vier Wänden wohnt?
Weißt du was, ich finde, je länger ich mit denen zusammen bin, umso spannender finde ich auch diesen zweiten Ansatz, dass man, weil, schau mal, wenn du auf dein Kind guckst und das beobachtest, du weißt gar nicht genau, was dabei rauskommt, was da rauskommen will, was da für Talente drinstecken. Also ich finde es wirklich
spannender,
als Vater,
ja klar.
Total spannend.
Aber
total.
Wann würdest du denn sagen, ist das angelegt, im Alter von wie vielen Jahren, wer wir dann mit 30, 40, 50 dann tatsächlich sind?
Du, das ist total unterschiedlich. Also das ist ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden hast, sagen wir mal so jemand wie Mark Zuckerberg, ja, der stellt schon unheimlich früh fest, dass er ein irre Talent fürs Programmieren hat und auch für so Soziales. Mark Zuckerberg hat ja auch Psychologie studiert und die beiden Sachen, Programmieren und Psychologie, in so einem Social Network Facebook kombiniert. Der hat das sehr früh erkannt und dann sein Studium abgebrochen und gut, der Rest ist Geschichte. Ja, genau. Andere Leute brauchen viel, viel länger dafür. Und die müssen warten, die müssen suchen und das kann quälend sein. Es ist natürlich schön, wenn ich schon mit 12 weiß, ich habe einen guten Freund, der wusste schon, als wir zusammen in die Schule gegangen sind, dass er später mal Professor werden will. Ich wusste überhaupt noch nicht, was ich tun wollte, außer dass ich schreiben wollte, was viel vager war. Es war gar nicht klar, wie ich das verwirklichen soll. Und das ist viel schwieriger natürlich, wenn das Talent, das du hast, entweder noch nicht so klar ist, wenn du jung bist, oder wenn der Beruf, der mit diesem Talent einhergeht, sozusagen, wenn der nicht so klar vorgezeichnet ist. Und das ist oft eben bei Kindern, die eben nicht akademisch sind. Für Sachen, die so sehr nah an den schulischen Fächern sind, also ich möchte Mathematiker werden, ist es viel einfacher, weil das ja in der Schule schon so klar vorgelebt, weil es dafür ein Fach gibt und so weiter. Aber für viele Sachen, wie zum Beispiel Schriftsteller werden, gibt es kein Fach. Und diese Leute müssen einfach länger suchen. Das ist so, das ist quälend, aber du solltest nicht locker lassen und weiter suchen, bis du das gefunden hast, das deinem Wesen entspricht.
Ach, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort fast schon. Und vor allen Dingen machst du ja auch in dem Buch eines Sommers eben auch nochmal klar, selbst wenn man dann mal einen falschen Weg eingeschlagen hat, kann man ja auch eine Notbremse ziehen und es nochmal neu ausrichten, neu justieren. Ja. Und ich glaube, das ist uns heute allen klar geworden. Lieber Baskas, ich danke dir für deine Zeit an diesem Sonntagmorgen und wünsche dir viel Spaß weiterhin beim Beobachten von Frau und Kindern.
Vielen Dank, liebe Bärbel.
Ja, wie geht's weiter? Was erwarten wir als nächstes von dir? Bist schon wieder dran am nächsten Projekt, wie ich dich kenne? Drehst du doch nicht nur Däumchen.
Nein, wirklich. Nee, ich möchte wirklich diesen spirituellen Aspekt des Romans, diesen lebensphilosophischen, vielleicht in einem Sachbuch doch noch mehr auf den Grund gehen.
Okay, ich bin gespannt und folge dir dann. Ich danke dir auf jeden Fall für
danke,
heute.
Bärbel.
Ciao, lieber Bas.
Danke, tschüss.
Ciao, Bärbel Schäfer.
Zu Hause in Hessen.